ich entledige mich jetzt mal meines Jacketts. Ich bin jetzt nämlich auf Betriebstemperatur. Irgendwie ist doch eine Menge los heute früh. Und zack. Ich hoffe, da macht euch nichts aus. Also ich fühle mich so ein bisschen wohler. Und ihr hört ja eh nur zu. Insofern dürfte die Optik jetzt eher zweitrangig sein. Gut. Ich darf um die erste Folie bitten. Das ist das Thema von heute und eventuell, das weiß ich noch nicht genau, ich habe das Glück, in rund 3 Wochen noch einmal hier vorne stehen zu können. Am 4. November bin ich wieder dran und möglicherweise gibt es da noch eine Fortsetzung zu, weiß ich aber noch nicht. Umkehr, Aufbruch, Neubeginn. Das sind so die Vokabeln, die mir einfielen und da möchte ich euch heute mit ins Thema nehmen. Mit Jesus geht es viel weiter, sehr viel weiter, so habe ich es quasi genannt. Jetzt fehlt mir allerdings meine Verkündigung. Sekunde. Also so ganz ohne Skript kriegst du nicht hin. Ja, ich möchte auch eigentlich gleich zur Sache kommen und möchte mit euch gemeinsam einige Verse lesen aus dem Lukas-Evangelium. Und dort aus dem Kapitel 12, ich habe sie euch hier mal angebeamt, aus der neuen Genfer Übersetzung. Das ist eine leichtgängige Übersetzung, das ist diese Bibel hier übrigens, die gibt es am Büchertisch für, ich glaube, 4 Euro oder 2, glaube ich sogar nur, keine Ahnung. Oder es gab sie mal und es gibt sie nicht mehr, ich weiß es nicht. Kann ich nur empfehlen, eine sehr leichtgängige Bibel, also nicht die Bibel, sondern die Übersetzung, die einem wirklich manchen Gedanken aus der bisherigen Sicht vielleicht nochmal neu erleuchtet. Ich möchte mit euch die Verse lesen, ich lese sie einfach hier ab. Da heißt es, Jesus wandte sich an die Volksmenge und sagte, wenn im Westen eine Wolke aufsteigt, dann sagt ihr sofort, es gibt Regen. Und so kommt es dann auch. Und wenn der Südwind weht, sagt ihr, es wird heiß. Und auch das trifft ein. Ihr Heuchler, ihr beobachtet die Erde und den Himmel und könnt so das Wetter beurteilen. Wieso könnt ihr dann nicht die gegenwärtige Zeit beurteilen? Ein Vers habe ich jetzt herausgeholt, um den soll es auch gleich ein bisschen gehen. Warum macht ihr euch nicht selbst klar, was vor Gott richtig ist? Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast und er mit dir vor Gericht geht, dann gib dir alle Mühe, dich noch unterwegs mit ihm zu einigen. Sonst schleppt er dich vor den Richter und der Richter übergibt dich dem Vollzugsbeamten und der Vollzugsbeamte dich ins Gefängnis. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Mir geht es im Wesentlichen um den etwas separat gestellten Satz. Das ist der Vers 57. Ich habe die Versnummern hier weggemacht, die irritieren sonst nur. Um den Vers 57 soll es mir gehen. Warum, danke, warum macht ihr euch nicht selbst klar, was vor Gott richtig ist? Warum eigentlich nicht? Warum machen wir uns das Leben selber so oft schwer? Es ist gut, dass du heute hier bist. Denn ich weiß nicht, warum du hier bist. Es gibt ja die unterschiedlichsten Motive. Die einen sind hier, weil man eben hier sein muss. Also meine Tochter zum Beispiel wird diesen Satz jetzt sehr bejahen. Heute Morgen gab es die üblichen Diskussionen, also nicht ganz so schlimm, ne? Ich will dich jetzt nicht bloßstellen. Aber die Johanna wäre nicht hier, wenn wir nicht hier wären. Und ich kann es ihr nicht verübeln, mit 15 hat man vielleicht auch das ein oder andere Freizeitvergnügen im Kopf, was attraktiver wäre als ein Gottesdienstbesuch. Okay, aber du bist hier, super. Überhaupt super, dass Jugendliche oder junge Leute sich aufmachen, um in den Gottesdienst zu kommen. Aber wieso bist du hier? Welches Motiv hast du? Ist es nur, weil gerade Sonntag ist, du hast eh nichts Besseres zu tun? Ist es, weil du ahnst, wenn ich nicht hingehe, dann gibt es um 12 blöde Anrufe? Wo warst denn du? Warum sind wir hier? Was ist dein wirklicher Antrieb? Ich sag mal so, wenn du hier hingekommen bist, um von Gott eine Inspiration zu bekommen, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, die Damen müssen mal einen Moment weghören, dann hast du echt Eier. So würden wir unter Männern reden. Weil es erfordert wirklich Mut, Gott zu begegnen, zu wollen, mit dem Ziel verändert zu werden. Denn stell dir vor, das passiert wirklich. Stell dir vor, du gehst in den Gottesdienst, um verändert zu werden und du kommst verändert nach Hause. Das ist eigentlich mein Anspruch an mich selber, wenn ich in den Gottesdienst komme, hoffentlich auch eurer. Und deswegen die Frage auch hier, warum macht ihr euch nicht selbst klar, was vor Gott richtig ist? Ich habe heute drei Verse, die wir betrachten, das ist der erste davon. Drei Verse, die mir in den letzten vielen Wochen beim Bibellesen begegnet sind, die mich getroffen haben, ja, wie so ein Hammer, wie so ein Blitz. Da liest du einen Abschnitt aus der Bibel und auf einmal macht's Klick und du denkst dir, ey, wow, so habe ich das ja noch nie gesehen. In anderen, jetzt Volker, ich übernehme jetzt mal hier mit dem Ding, in anderen Übersetzungen, da heißt der Vers anders. Ich habe den euch mal mitgebracht. Da fehlt diese Komponente, die hier in unserem Vers eingefügt ist, um verständlicher zu werden, die Komponente vor Gott. Hier heißt es, warum weigert ihr euch zu erkennen, was gut und richtig ist, aus der Hoffnung für alle? Oder warum aber urteilt ihr nicht auch von euch selbst darüber, was recht ist? Luther. Oder aus der Elberfelder, warum richtet ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was recht ist? Und schließlich aus der Schlachter, und warum entscheidet ihr nicht von euch selbst aus, was recht ist? Ich habe euch die Verben mal so ein bisschen unterstrichen. Es geht, warum weigert ihr euch? Wie oft weigern wir uns, Gott als Instanz anzuerkennen, weil wir es ja so scheinbar besser wissen? Warum urteilen wir nach menschlichen Gesichtspunkten, obwohl Gott ganz anderes sagt? Und so weiter. Das sind Gedanken, die mich zumindest bei dem Lesen dieses Verses sehr beschäftigt haben. Und deswegen beschäftige ich euch jetzt damit. Ja, ist ja immer das, was man selber liest und erfährt, ist ja am einfachsten das, was man dann auch weitergibt. Und vielleicht interessiert es dich ja auch. Und wenn nicht, dann wünsche ich dir jetzt schöne, angenehme 30 Minuten und dann sind wir fertig. Aber wenn doch, dann hör zu und lass dich von Jesus inspirieren. Lass dich hinterfragen und geh mit Fragen nach Hause und frag mal Gott, wie denn dein Leben aussehen könnte, wenn er mal an allen, also so gibt es so ein Lied, Stecker rein, alle Knöpfe aufziehen, gab es früher mal, als ich Jugendlicher war, da wurde die Musik laut gemacht. Also wenn Gott dir quasi alle Knöpfchen ganz nach rechts dreht, alle Lautsprecherknöpfchen, alle Sensoren quasi auf Vollanschlag macht, damit du Jesus besser kennenlernen kannst. Stell dir vor, das passiert. Wäre grandios. Und das sollte dein Ziel sein. Warum macht ihr euch nicht selbst klar, was vor Gott richtig ist? Und interessanterweise hat Jesus, als er die Menschenmenge mit der Menschenmenge sprach, da wandte er sich an die Volksmenge und sagte, wenn ihr im Westen eine Wolke aufsteigen seht, dann sagt ihr, es gibt schlechtes Wetter. Jetzt müssen wir so ein klein bisschen uns vergegenwärtigen, wer war denn Jesus damals? War Jesus jemand, der genauso geredet hat wie alle anderen? War er nur einer von vielen? Ihr wisst schon, ist natürlich, ihr würdet alles verneinen, ist auch richtig so. Er war natürlich nicht so wie alle anderen. Jesus war anders. Jesus hat die Sprache der Menschen gesprochen. Er hat Beispiele genommen, die Menschen damals kannten und auch für sich in ihrem Leben wiederfanden. Jesus hat die Dinge, der hat den Finger in die Wunde gelegt, richtig tief rein. Und sagt hier, ey Mann, ihr redet über das Wetter. Wie oft reden wir übers Wetter? Ich habe von einer Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob sie sich so im Original so zugetragen hat. Da heißt es, also ist mir nur erzählt worden, ich nenne die Familie jetzt mal Lehmann, wie sie auch immer hieß, ich habe keine Ahnung, ja, die sich immer nur, dann mit fortgeschrittenem Alter, trifft man sich ja nur noch zu den Anlässen Weihnachten, wenn es gut geht, oder Beerdigungen. Das sind so die klassischen Familientreffen, die dann hinterher nur noch stattfinden, dass man sich zu Beerdigungen trifft. Dann sitzen also alle Tanten, Onkels und die noch leben, die sitzen dann am Tisch. Und in dem Fall war es so, man saß am Tisch, zum Kaffeetisch, quasi nach der Beerdigung. Und dann hat man vorzugsweise über die gelästert, die jetzt gerade nicht da waren. Hat aber anfangs noch so ein bisschen heile Welt gemacht, so ein bisschen Anlauf genommen, 30 Minuten lang Warming up. Und dann ging es zur Sache, bis dann Tante Hannelore, habe ich sie mal genannt, ich weiß nicht, wie sie hieß, bei irgendeiner weiteren Beerdigung gesagt hat, so Ladies, wollen wir jetzt erst über das Wetter reden oder kommen wir gleich zur Sache? Ja? So ist mir die Situation zugetragen worden, ist auch wurscht, wie sie sich tatsächlich abgespielt hat, aber mir geht's ja um die Idee, die dahinter steckt. Wir reden über andere oder wir reden übers Wetter. Übers Wetter ist übrigens, habe ich mich persönlich ertappt gefühlt. Meine Tochter hat jetzt vor rund einem Monat etwas mehr geheiratet. Wir haben einen Bombensommer gehabt, den habt ihr alle erlebt, ja. Also wochenlang, also quasi wie heute, nur noch einen Tacken wärmer. Wochenlang wunderschönes Wetter. Und meine Tochter hat Anfang September geheiratet. Und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich die erste Wetter-App auf meinem Handy, ich habe es jetzt nicht dabei, auf meinem Handy angeschmissen habe. Also so Smartphones, die haben ja solche Dinger, ne? Da kann man dann gucken, wie es Wetter wird. Man hätte ja auch in den Himmel gucken können, aber nein, man macht dann so eine Wetter-App an. Und weil die nicht ausreicht, da habe ich mir noch eine zweite genommen und sicherheitshalber noch eine dritte. Weil ich ja wissen wollte, wie wird denn das Wetter am Tag der Hochzeit? Weil wir waren auf gutes Wetter angewiesen. Wir erwarteten zur standesamtlichen Trauung, beziehungsweise zur Nachfeier, wenn man so will, bei uns zu Hause rund 25 Gäste. Die jetzt alle in unser Wohnzimmer zu packen, ja, hätte auch funktioniert, aber hätte nicht so viel Spaß gemacht. Jetzt haben wir den Wetterbericht, habe ich den angeschmissen, der sagte für diesen Donnerstag damals wirklich schlimmes Wetter voraus. Regen ohne Ende. So viel wie in den ganzen Tagen zuvor nicht. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich habe auch über das Wetter nachgedacht. Anstatt ich darüber nachgedacht habe, dass Gott das alles im Griff hat. Als ich meiner Frau dann davon erzählt hat, hat die gesagt, ich mache mir überhaupt keinen Kopf. Ist mir völlig egal. Jesus, ich habe das alles abgegeben. Ich bin da fest von überzeugt, es wird nicht ein Tropfen regnen. Da habe ich gedacht, Mensch, Lady, ob das klappt? Immerhin habe ich hier drei Wetterberichte, die eigentlich was anderes sagen. Die unterschieden sich aber nur in der Regenmenge. Und ich wurde von Tag zu Tag nervöser. Was soll ich sagen? Es hat an diesem Tag nicht geregnet. Das heißt doch später, als wir fertig waren. Da hat es geregnet, war es aber dann auch egal. Wir reden übers Wetter, anstatt wir darüber nachdenken, wie groß Gott ist. Wir reden übers Wetter, wir staunen über Wetterphänomene. Wenn du in sozialen Medien unterwegs bist, sei es jetzt auf Facebook oder Twitter oder sonst wo, da kommen auch regelmäßig Nachrichten von irgendwelchen Wetterberichten, die unglaubliche Unwetterszenarien darstellen, die auch tatsächlich stattgefunden haben. Keine Frage, jetzt jüngst auf Mallorca. Ganz schlimm, keine Frage. Aber wir lassen uns doch besser nicht davon diktieren. Von diesen Wetteraussagen, von den Dingen, die du sowieso nicht beeinflussen kannst. Du kannst nichts kannst du machen. Du kannst nur staunend auf so eine Wetter-App gucken und kannst sagen, oh, hoffentlich geht das gut. Und Jesus sagt, warum macht ihr euch nicht selbst klar, was vor Gott richtig ist? Es soll um Gott gehen. Du sollst ertappt werden bei deiner Version, dass du dein Leben selber gestaltest. Dass du die schwierigen, die komplizierten Vorgänge zwar irgendwie an Jesus abgibst, aber die, von denen du meinst, oh, die kriege ich schon irgendwie geregelt, die mache ich selber. Nix machst du selber. Ich möchte, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander hier gerade, Sekunde, den wollte ich eigentlich haben. Warum macht ihr euch nicht selbst klar, was vor Gott richtig ist? Vielleicht, weil du gerne die unangenehmen Themen in deinem Leben ausklammern möchtest. Totschweigst. Weil du, so wie ich das auch perfekt beherrsche, eine fromme Show abziehen kannst, wenn es drauf ankommt. Sodass gar keiner merkt, wie mies es dir gerade geht. Das ist unehrlich übrigens. Und Jesus sagt zu den Leuten, was? Welche Vokabel hat er benutzt? Heuchler. Wir heucheln, wir tun so als ob und haben am Ende nichts drauf. Und dann ist es die Frage der Schuld, die vielleicht noch in deinem Leben eine ganz entscheidende Rolle spielt. Jesus geht ja darauf ein. Wenn du dich schuldig gemacht hast und wenn du vor den Richter geschleppt wirst, dann heißt es, ich muss den nochmal eben hervorholen, den Text, dann heißt es hier in dem unteren Bereich, zweite Zeile, dann gib dir alle Mühe, dich noch unterwegs mit ihm zu einigen. Leute, ich glaube, dass in unserem Leben vieles schief läuft, weil wir Unvergebenes einfach akzeptieren. Weil du mit deinem Nachbarn Knatsch hast, weil du irgendwie dich schlecht behandelt gefühlt hast. Der hat mich böse angeguckt, der kann mich nicht leiden. Keine Ahnung, die Motive sind da sehr unterschiedlich. Ich will das auch überhaupt nicht karikieren, sondern das ist wirklich ernst. Jesus macht die Brücke hier. Der Dreiklang redet nicht übers Wetter, redet lieber darüber, was vor Gott richtig ist und lass dir die Schuld vergeben. Der findet hier in diesen Versen quasi wie so ein Akkord sozusagen Anwendung. Gott möchte, dass wir Schuld beim Namen nennen und dass wir dem anderen vergeben, um auch selber Vergebung zu empfangen. Das kennst du vielleicht als Vater. Wenn du nach Hause kommst und du hast irgendwie Knatsch mit deinem Kind, aus irgendwelchen Gründen, die gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Und dann geht es dir mies, weil dein Kind, dein Sohn oder deine Tochter jetzt total sauer auf dich ist und du sauer auf sie oder ihn. Und so kann man doch nicht weiterleben. Und dann musst du als vernünftiger Mensch, als Erwachsener vorzugsweise, dann zu deinem Kind hingehen und die erste Hand anbieten. Und sagen, komm, wir vertragen uns wieder. Das ist ganz wichtig, damit wir überhaupt in Harmonie und in Ehrlichkeit aufwachsen können. Das ist für das Kind enorm wichtig, das zu lernen, dass ein Papa oder eine Mama als Erwachsener, als Instanz, als Autorität zu mir, als kleiner Junge oder kleines Mädchen kommt und sagt, ey, ich habe was falsch gemacht. Sei nicht zu stolz dafür. Schuld abgeben. Ich möchte euch einen zweiten Vers zeigen oder eine zweite Begebenheit, die mich ebenso beeindruckt hat, die im Prinzip nahtlos an den ersten Vers anschließt, auch wenn er ganz woanders steht. Jetzt bin ich allerdings mit meinen Folien ein bisschen durcheinander. Ihr müsst entschuldigen, dass ich... Da hatten wir... So, hier geht's weiter. Nee, den gibt's nicht. Sekunde. So. Und zwar aus Offenbarung... aus dem Kapitel 3, der Vers 19. Ich lese den erstmal so separat und dann gleich im Zusammenhang. Da heißt es, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, sagt Jesus im Sendschreiben an Laodicea. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Und jetzt kommt die Aufforderung an dich. Und mich hat dieser Satz, die Formulierung, die hat mich kerzengerade sitzen lassen zu Hause, als ich den Vers so gelesen habe. Darum heißt es, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Allein dieses Wort elektrisiert mich jetzt, auch hier und jetzt, wenn ich das nur vorlese. Mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Wie oft ist uns Gott egal? Wie oft reden wir über Jesus, aber ja, gibt auch noch Wichtigeres, Fußball oder keine Ahnung. Mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Kehre um zu Jesus. Hier ist der gesamte Text, den ich mit euch lesen möchte. Wenn ich ihn finde. Einen Blick bitte. Aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 3, Abvers 14. Da heißt es, und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Hier ist von Jesus die Rede. Wir haben eingangs vorhin gehört, das ist der Herrscher des Universums. Der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen, der lässt dir sagen. Jetzt tausch bitte mal Gemeinde aus in deinen Namen. Also da steht jetzt im Prinzip auf mich adressiert, da steht jetzt und dem Jörg in Mülheim oder / ich komme ja eigentlich aus Duisburg, dem Jörg in Duisburg sage. So fängt jetzt hier praktisch mein Vers an und später heißt es dann, der lässt Jörg sagen. Da steht der Gemeinde, aber er meint dich und ich möchte dich bitten, dass du das jetzt mal für dich persönlich nimmst, im Stillen. Ich weiß, wie du lebst. Und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Und jetzt der Vers. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Oh, ich muss, glaube ich, einmal spulen. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Jesus deckt auf. Ihr versteht hoffentlich die Parallele zu dem ersten Vers. Da wird übers Wetter gesprochen. Und dann sagt Jesus, ey, hört auf damit. Denkt darüber nach, was vor Gott richtig ist. Und kommt darauf zu sprechen, dass vielleicht noch etwas in deinem Leben unklar geordnet ist. Dass du vielleicht sogar mit Gott noch völlig unklar bist. Du bist zwar hier, kommst schon Jahre hierhin, aber vielleicht hast du mit Jesus noch nie wirklich ernsthaft geredet und hast gesagt, danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich wäre ja total aufgeschmissen, hättest du es nicht gemacht. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben gegeben hast. Vielleicht ist das noch nie so von dir gesagt worden. Ich weiß nicht, viele von euch kenne ich ja nicht persönlich. Deswegen entschuldigt, wenn ich das ein bisschen überstülpend über euch alle jetzt hier ausschütte. Aber da ist doch eine ganz wichtige Nachricht. Und hier lesen wir von Jesus, der jetzt der Gemeinde in Laodicea oder eben in Klammern dir persönlich diesen Brief schreibt. Das ist wie so ein Zwischenzeugnis. Wenn du irgendwo Arbeitnehmer bist und sagst, ich möchte ein Zwischenzeugnis haben, dann kriegt der Chef direkt irgendwie Stress, weil der denkt, ach du Wei, der will abhauen, der will kündigen, der braucht so ein Zwischenzeugnis, um irgendeine Bewerbung zu schreiben. Dann kriegt er gleich Manschetten und dann gibt's ja die besten Formulierungen. Habt ihr schon mal so ein Zwischenzeugnis gelesen oder ein Zeugnis, ein Arbeitszeugnis? Unglaublich. Da stehen ja Sachen drin, die hören sich ganz toll an. Er war stets bemüht, sein Bestes zu geben, so etwa. Das heißt mit anderen Worten, er hat nichts auf die Reihe gekriegt. Und war immer nur auf fremde Hilfe angewiesen. Oder seine gesellige Art hat sehr zum angenehmen Betriebsklima beigetragen. Das heißt, er war Alkoholiker. Ja, keine Ahnung. Also so etwa kann man das jetzt so ein bisschen skizzieren. Also die Zwischenzeugnisse beim Arbeitgeber, die sind jetzt nicht. Das, was wir hier lesen, was Jesus dir geschrieben hat, da ist keine Ironie drin. Da ist keine Übertreibung drin. Da ist auch keine Untertreibung drin. Wenn Gott dir sagt, ich weiß, wie du lebst und ich weiß, was du tust und ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, dann sollte uns das alle in Alarmbereitschaft versetzen. Weil das was mit dir und deinem Leben zu tun hat. Jesus weiß, wie du lebst. Also das ist erschreckend. Ein bisschen angsteinflößend und zugleich tröstend ohne Ende. Weil ich weiß, Jesus ist bei jedem Schritt, den ich tue, dabei. Und gibt mir die Kraft, den nächsten Step mit ihm zu gehen. Und er wird auch hier, sagt er, ich decke auf. Ich decke Schuld auf, sagt Jesus. Ich decke auf. Und dann kommt dieser Hammerschlag. Zumindest für mich war er so. Ich weiß nicht, wie er auf dich wirkt. Sind ja immer sehr unterschiedlich. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Hör auf damit. Es geht um wirklich essentielle Sachen. Wenn du mit Jesus leben willst, dann geht das nicht nebenbei. Es hat kein Hobby oder eine Vereinszugehörigkeit oder irgendwie, sondern dann ist das dein Leben. Dann geht es ums Ganze. Da reichen nicht 80%. Kennt ihr das Pareto-Prinzip? Pareto-Prinzip kennt man aus dem Berufsleben. Pareto-Prinzip, da heißt, ich investiere 20%, damit es aussieht wie 80. Ich investiere 20% in einen Arbeitsvorgang und habe damit bereits 80% des Ergebnisses erreicht. Das ist halt Pareto-Prinzip. Die letzten 20%, die dann für die 100 fehlen, die werden meist weggelassen, weil die 80 sehen ja schon fast aus wie 100. Und wie oft lebst du in deinem Leben dieses Pareto-Prinzip? Du investierst nur 20% für Jesus und das sieht nach außen aus wie 80. Gib doch mal 100. Was hält dich denn davon ab? Mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Mach Schluss hat mich so ein bisschen bei der Vorbereitung daran erinnert, wie ich vor einigen Jahren, ist schon wirklich viele Jahre her, wie ich aufgehört habe zu rauchen. Ist ja so eine Sache, ne? Aufhören zu rauchen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geraucht hat oder immer noch raucht, keine Ahnung. Ist auch kein Plädoyer für die Nichtraucher. Also ich habe vor über 20 Jahren damit aufgehört, ganz feierlich übrigens. Ich habe dann von meiner Frau, damals waren wir noch nicht verheiratet, sie hat damals schon Stress mit Migräne gehabt und hat gesagt, wenn du rauchen willst, klar, kannst du nur vor der Tür. Also in meiner Wohnung, keine Chance. Da war schon schlecht. Ne, also vor der Tür stehen, das war damals echt uncool. Heute ist das ja gang und gäbe eigentlich, dass die Raucher sich nach draußen verdrücken. Aber damals war es so, auch Gästen zu sagen, ja, rauchen ist okay, aber der Ascher steht draußen auf dem Balkon. Das ist im Winter nicht so nett. Damals. Heute ist das ja, wie gesagt, üblich. Dann hat meine Frau mir 5 Zigarellos geschenkt. Solche langen Biester, so Al Capone hießen die, glaube ich sogar. Ne? Die waren ungefähr so bleistiftdick, so lange Dinger. Und die habe ich dann, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dann für die ganzen 5 Stück gebraucht habe, die habe ich dann alle weggeschmokt. Und die letzte, da wusste ich genau, das ist jetzt die letzte und das ist auch bis heute die letzte, die habe ich dann wirklich, habe ich noch einmal dran gezogen und dann habe ich die, ohne auszudrücken, in den Ascher gelegt. Und dann verglimmte die da so und ich habe noch ein bisschen zugeschaut und das war's. Das war Schluss. Schluss bedeutet, dass du die Dinge aus der Hand gibst. Schluss bedeutet, dass du jetzt Jesus die Dinge in die Hand gibst. Das heißt Schluss. Und genau wie bei mir beim Rauchen, auch heute noch, nach über 26 Jahren oder über 27 Jahre, die ich nicht rauche, wenn Leute sich, je nach Stimmung, ja, das kommt drauf an, welcher gesellschaftlichen Zusammensetzung man ist, ob man gerade gegessen hat oder nicht, Tageszeit und, wenn sich dann neben mir einer eine Kippe anzündet, dann denke ich mir, das riecht gar nicht schlecht. Und dann ist wieder weg. Und jetzt neulich, ist vielleicht 2-3 Wochen her, da habe ich wahrhaftig nach dem Essen gedacht, habe ich sogar meiner Frau noch erzählt, ich sage, jetzt habe ich doch tatsächlich gerade gedacht, so, und jetzt setze dich auf die Terrasse und rauchst dir eine. Ich habe noch nie bei uns zu Hause, also wie gesagt, seit 27 Jahren nicht geraucht, aber der Gedanke kam in den Kopf. Und genauso ist das auch mit unserem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Da kommen immer wieder nochmal so alte Züge in uns hervor. Pardon, alte Denkstrukturen, alte, da muss ich gleich husten, wenn man vom Rauchen spricht, ne? Alte Denkmuster, die uns unser christliches Leben madig, die dein christliches Leben madig machen wollen. Mach Schluss und kehre um. Zu guten Schluss, ich muss ein bisschen spulen, jetzt geht es um diesen Vers, 2. Petrus 1, Vers 3. Damit komme ich dann auch gleich zum Ende. Da heißt es, Jesus hat uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Jesus hat uns alles geschenkt. Jesus hat dir alles geschenkt. Da ist kein Rest mehr. Wir haben heute Morgen, als wir beim Abendmahl waren, da habe ich den Vers aus Jesaja 53 verlesen. Da steht, alle Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Da ist nichts übergeblieben. Da war alle Sache, also komplett, das Gesamtpaket. Und hier heißt es, Jesus hat dir, ich mache den mal so ein bisschen persönlicher, weil ich finde, dann ist er immer sehr viel treffsicherer, wenn du solche Verse mal mit der Ich-Form oder Du-Form liest. Jesus hat dir alles geschenkt, was zu deinem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Ist dir das bewusst, dass du das alles hast? Wir lesen das mal, Sekunde, jetzt muss ich mal eben den Text finden, hier haben wir ihn. Wir lesen den mal im Gesamtzusammenhang, 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Ich muss den nur eben hier aufschlagen. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dazu bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Also nur Superlative hier drin, merkt ihr das? Die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, guck mal, wieder, ne, hatten wir vorhin schon mal, setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis und zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Jesus hat dir alles geschenkt, was zu einem Leben mit ihm erforderlich ist. Du brauchst da nichts mehr. Du musst dir nichts erarbeiten. Du musst nicht irgendwelche Pflichten erfüllen. Du musst nicht irgendwelche Regularien beachten. Alles Murks. Ist nett, wenn wir sie haben. Aber die ändern nichts an deinem Heil. Jesus hat dir alles geschenkt, was zu einem geistlichen Leben nötig ist. Zusammenfassung. Das sind die drei Verse, die ich euch mitgebracht habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die in den nächsten Tagen noch mal so ein bisschen durchkaut. Die müssen wirklich gut, also man würde sagen eingespeichelt, ne? Die müssen im Mund so ein bisschen hin und her bewegt werden. Ja, da muss man ein bisschen drauf rumkauen, bis man die dann am Ende so häppchenweise auch dann verschlucken kann. Warum macht ihr euch nicht selbst klar, was vor Gott richtig ist? War der erste Vers. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Und schließlich, Jesus hat uns alles geschenkt, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Ich möchte euch noch zum Abschluss eine kleine Geschichte erzählen, die mir jetzt jüngst passiert ist, wo ich all das, was ich hier vorgetragen habe, nicht beachtet habe. Wo ich vollkommen daneben lag. Wir waren, ich weiß nicht, das ist jetzt anderthalb Wochen her, zwei Wochen, waren wir verreist für ein Wochenende im Westerwald, haben Freunde besucht und einige Tage vorher ist bei mir am Schneidezahn ein Stückchen Zahn abgebrochen. Nur so ein Stückchen, so am Zahnhals oben. Oh, da wurde ich schon nervös. Und zwar ist mir dann im Dienst bei einem gemeinsamen Frühstück mit Kollegen auf einmal knirschte es ganz komisch im Mund. Ich sofort hektisch raus, den nächsten Spiegel gesucht, reingeschaut und dachte, ach du meine Zeit, wenn das mal gut geht. War tatsächlich ein Stück Zahn weg, tat nicht weh, sah nur doof aus, aber wer nicht wusste, der hätte es wahrscheinlich übersehen und so weiter. Die Familie hat mich hinterher beruhigt und gesagt, ist gar nicht so schlimm, lass mal, ist alles gut. Ich der Claudia geschrieben, so per Smartphone, ich sag, mach mal gleich einen Termin beim Zahnarzt klar. Sie beim Zahnarzt freundlicherweise angerufen und sagte mir dann, du, geht nicht, der Typ ist im Urlaub, der gibt's nur eine Urlaubsvertretung. Oh, habe ich gedacht, Urlaubsvertretung, wer weiß, wer das ist. Ne, da kommst du wahrscheinlich an irgend so einen, so einen Reserveplatz im Prinzip, ne, so wie so ein Aushilfsspieler beim Fußball, da weißt du nie genau, trifft er oder nicht. Also bin ich nicht zum Zahnarzt gegangen. End vom Lied war dann, drei Tage später, das war der Moment, als wir verreist waren, nicht zu Hause beim Frühstück, ich beiß ins Brötchen und von den anfänglichen, ich weiß nicht, wie viele Zähne man oben hat, waren hinterher einer weniger. Also da ist der gesamte Schneidezahn dann rausgebrochen. Habt ihr mal im Spiegel geschaut und euch fehlt ein Schneidezahn, wie blöd das aussieht? Hat nicht wehgetan, war zum Glück ja sowieso schon vor über 20 Jahren so eine eingesetzte Prothese, aber der war jetzt weg. Und dann fummelte ich die so irgendwie aus dem Mund ganz heimlich, ne? Und die anderen bei der Familie, bei der wir saßen, die hatten jetzt auch große Mühe, jetzt nicht zu lachen. Auch klar, ja. Und ich hatte große Mühe zu lachen. Also das schloss sich praktisch aus. Und jetzt fummelte ich da so meinen Schneidezahn raus, hab den dann direkt in so ein Tempo ab in die Tasche Und dann habe ich immer ganz verkniffen gesprochen, ne? Und beim Lachen nie den Mund aufgemacht. Ich brauchte so 1-2 Stunden etwa. Wir sind dann in den Gottesdienst gegangen, Freunde getroffen. Ah, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ja, ganz gut, ne? Und so weiter. Und so musste man irgendwie klarkommen. Ich habe nicht gebetet. Ich habe nicht gesagt, okay, danke, Herr Jesus, dass nur ein Schneidezahn raus ist. Könnten ja auch beide weg sein. Ihr wisst, was ich meine, ja? Und ich habe alle diese Prinzipien, die ich euch jetzt hier vorgetragen habe, die habe ich alle nicht beachtet. Bis hin, dass ich dann auch dachte, pff, das kriege ich schon selber geregelt. Also zur Zahnarztvertretung gehst du mal gar nicht. Also bin ich dann, als ich montags nach Hause kam, habe ich erst mal im Büro angerufen und gesagt, heute wird das nichts mit mir. Ich muss erst mal zum Zahnarzt. Ich weiß gar nicht, ob ich ins Büro komme. Ja, ist kein Problem. Krank gemeldet. Ich also dann morgens um 7:45, ich weiß nicht, hat die Zahnarztpraxis meiner Wahl aufgemacht. Eben nicht mein Originalzahnarzt, der war ja wie gesagt im Urlaub. Zu irgendeiner anderen, irgendeine Spezialklinik, die habe ich gedacht, die kriegen das hin. Ich da rein, mich vorgestellt, was haben Sie denn für ein Problem? Ja, hier Zahn weg. Nee, sagten die, machen wir nicht. Wir machen nur Zähne raus, wir machen keine Zähne rein. Wie, sage ich, das ist doch jetzt nicht ernst. Ja doch, wir sind hier für, was weiß ich, kieferorthopädisch und. Gleich gegenüber, andere Straßenseite, kein Witz, noch eine Zahnklinik. Da habe ich gedacht, komm, dann gehst du dahin. Die sah echt modern aus, du kamst da rein, total modern eingerichtet. Da wird man auch ein Stück skeptisch, da weiß man nie genau, wie sind denn da die Preise. Irgendwie will das ja auch alles finanziert werden. Und ja, habe ich dann da wieder mein Problem vorgetragen, immer mit verkniffenem Mund natürlich. Und sie sagte mir, nee, tut mir leid, 7:45 ist kein Zahnarzt hier. Ja, sage ich, Leute, mir fehlt ein Schneidezahn. Ich, der Claudia, habe ich sie angerufen, ja, sagte, soll ich dich abholen? Ja, sei so nett, abgeholt. Im Auto habe ich dann widerwillig den stellvertretenden Zahnarzt angerufen. Die haben gesagt, ja klar, kommen Sie vorbei, machen wir sofort. Ich, wie? Ich dahin, dann hat er mir erstmal den fehlenden Zahn wieder drangeklebt. Jetzt langweile ich euch ein bisschen, aber das ist wirklich interessant, das müsst ihr jetzt noch zuhören, die 2 Minuten. Und Dann ist er auch tatsächlich einen Tag später wieder rausgefallen. Das war aber klar, das hat sie auch befürchtet. Sie hat aber gesagt, wenn der rausfällt, dann kommen Sie bitte, rufen Sie an und seien Sie dann übermorgen um 7 Uhr, morgens um 7 Uhr bei mir in der Klinik. Also in der Praxis. War ich ja um 7 Uhr, hallo. Da ist ja noch dunkel draußen. Und dann ist er tatsächlich morgens um 5:30 oder 6:15 rausgefallen. Ich da angerufen, natürlich nur ein Anrufbeantworter. Bin ich dahin, war um 7 Uhr auf der Matte. Da war tatsächlich schon eine Sprechstundenhilfe. Sie sofort die Ärztin angerufen. Um 7:20 war die Ärztin da. Um 11 Uhr war der neue Zahn drin. Ein ganz neuer Zahn. Die hat es also wirklich fertig gekriegt, mir an diesem einen Tag, mit einer Technik, die ich jedem, wenn er wissen will, später mal erkläre, das gehört jetzt hier nicht hin, einen neuen Zahn gebaut. Was will ich damit sagen? Ich habe versucht, mein Leben selber zu rocken. Ich habe versucht, mit meiner Schlauheit, mir den Zahnarzt rauszusuchen, von dem ich dachte, der ist gut. Und die ganze Zeit, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, hat Jesus neben mir gestanden und hat gedacht, meine Güte, wieso macht er das so umweg? Warum ist er nicht gleich zu der Frau Doktor sowieso gegangen? Ich habe doch alles vorbereitet. Das ist eine Spezialistin, die kann das, die macht das ratzfatz, die macht das gründlich. Nein, der Jörg muss 2 Umwege machen. Wie oft steht Jesus neben dir, und damit mache ich Schluss, wie oft steht Jesus neben dir und schüttelt nur mit dem Kopf, weil du Umwege machst, die nicht sein müssten. Kehre um von deiner Gleichgültigkeit und mach dein Ding mit Gott, mit Jesus. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Lass uns jetzt zusammen beten und ich mache den Abschluss.